Good. Record audience, 4 people. Chaka. Nice. Good. Okay, eigentlich können wir es auf Deutsch machen. Oder ist irgendjemand da, der Englisch spricht? Also, als Muttersprache. Nein, gut, exzellent. Ja, dann begrüße ich Sie zur Aufgabenvorstellung von Assignment 3 und auch die vielen 100 Leute, die an den Rundfunkgeräten dieser Veranstaltung folgen werden. Ja. Gut, worum geht's? Also Aufgabe 1 war ja Design, Sketching, man erinnert sich. Aufgabe 2 ist noch im Gange. Ich hoffe, es ist zu jedem vorgedrungen, dass wir 2 Wochen Verlängerung machen. Ja. Und aber um diejenigen nicht zu benachteiligen, die das Ganze zügig machen wollen, stellen wir natürlich heute schon Aufgabe 3 vor. Die Deadline von Aufgabe 3 wird dann um eine Woche nach hinten verschoben, genauso wie die Deadline von Aufgabe 4. Aufgabe 3 ist, so denken wir es zumindest, erheblich weniger umfangreich als Aufgabe 2 und wird von daher hoffentlich auch in den Teams relativ easy zu lösen sein. Im Wesentlichen besteht Aufgabe 4 oder der Gegenstand ist, dass wir das, was wir bisher in Social Network Analysis kennengelernt haben und vor allen Dingen das, was jetzt im nächsten Kapitel noch kommen wird, sagen wir mal, ein bisschen umsetzen wollen. Das heißt, wir wollen uns anschauen, was kann man denn mit diesen Geschichten tatsächlich anfangen? Und da gibt es jetzt eben 2 Teilaufgaben. Und bei der ersten geht es darum, in Netzwerken, die, sagen wir mal, aus gemischten Gruppen von Personen im ganz allgemeinen Fall bestehen, diese Gruppen auch zu identifizieren. Ja. Im vorliegenden Fall ist das zugrunde liegende Paper 1 über Gold Farmers und ihre Entdeckung. Das werden wir noch sehen, was das ist. Und die zweite Teilaufgabe, da soll es um virales Marketing gehen. Das heißt also, wir wollen simulieren, wie sich in einem Netzwerk, speziell in einem sozialen Netzwerk, Botschaften verbreiten. Ja. Virales Marketing, da ist auch klar, um was es geht. Es soll um Werbebotschaften gehen. Virales Marketing gibt's ja schon eine ganze Weile als Konzept in der Betriebswirtschaftslehre. Und das hat natürlich seit dem Aufkommen von Social Media nochmal einen ganz eigenen Fokus bekommen. Und wir wollen mal sehen, wie sich das so verbreitet, welche Mechanismen das hier, sagen wir mal, zugrunde liegen. Und in dem Kapitel, was jetzt kommt in der Vorlesung, werden wir uns auch mit was Ähnlichem beschäftigen, nämlich mit der Frage, wie sich Krankheiten verbreiten. Ja, da gibt's auch eine ganze Menge lustiger Modelle. Und das folgt so ein bisschen den gleichen Denkstrukturen. Und was sollen Sie lernen? Das ist ja auch immer wieder auf den Aufgabenblättern angegeben. Also der Schwerpunkt hier in Aufgabe 3 liegt eigentlich auf dem zweiten Punkt, ja, also zumindest methodisch. Ja. Inhaltlich haben wir ja schon gesagt, also Sie sollen das, was wir in der Vorlesung über Netzwerkanalyse gemacht haben, anwenden. Und aber für beide Teilaufgaben liegen wissenschaftliche Originalarbeiten zugrunde. Das heißt, das Ziel ist es auch, diese zu verstehen und sich damit auseinanderzusetzen und dann auch entsprechend die Dinge umzusetzen, nicht notwendigerweise alle, aber doch die wesentlichen, die in diesen Papieren gemacht werden. Und ja, genau. Was auch noch hier eine Rolle spielt, ist, dass Sie in Aufgabe 2 natürlich auch eine eigene Strategie für das virale Marketing entwickeln sollen und das Ganze auch in einem Wettbewerb gegen andere Gruppen sozusagen bestmöglich machen sollen. Und dabei, das ist der letzte Punkt, wegen der Größe typischer sozialer Netzwerke auch ein bisschen darauf achten, dass ihre Implementierungen performant sind. Ja? Gut, also, Teilaufgabe 1. Ja? Ich habe in der Vorlesung ja schon ein bisschen was dazu gesagt. Das ursprüngliche Paper geht um die Detektierung von Goldfarmern. Und das sind Menschen, die in MMOGs sozusagen virtuelle Güter durch Spielfortschritt heranzüchten und diese dann gegen echtes Geld an andere Spieler verkaufen. Okay? Das heißt also, eine mögliche Definition wäre, Goldfarmer sind Personen, die regelwidrig, die Regeln beziehen sich hier eigentlich mehr so auf die Meta-Regeln, die man im Zuge solcher Spiele halt auch noch publiziert, die also regelwidrig diese Gegenstände handeln. Ja? Erst sozusagen inkubieren, züchten, erwerben durch Spielhandlungen und sie dann verkaufen. Ja? Und das ist natürlich aus vielen Gründen für die Spielemacher ärgerlich, denn zum einen ist es ja eine Form von Cheating und damit sicherlich auch was in einem sozialen Spiel kritisch ist. Ich meine, wenn Sie natürlich einen Shooter haben und Sie stellen den auf God-Mode und mähen alles nieder, schön ist Ihr Ding. Wenn Sie aber mit anderen Leuten spielen, dann ist es halt nicht so besonders wünschenswert. Zumal es durchaus, und da wird in dem Paper auch darauf hingewiesen, mögliche rechtliche Implikationen haben kann. Also wenn mit einem solchen Spiel echte Umsätze auf eine gewisse Weise generiert werden, dann kann es halt auch für die Betreiber auf eine gewisse rechtliche, steuerrechtliche und so weiter Weise möglicherweise ein Problem sein. Ja? Was jetzt hier eine Rolle spielt, ist, dass die Netzwerke dieser Personen, die sowas machen, die sowas vertreiben, auf eine spezielle Art in das Spielernetzwerk eingebettet sind. Und das Ganze folgt den gleichen Regeln oder ähnlichen Regeln wie Netzwerke, die mit organisierter Kriminalität zu tun haben. Und was jetzt das Paper vorschlägt und was Sie halt dementsprechend auch machen sollen, ist es, mit Hilfe von Kenngrößen, die wir also kennengelernt haben, zu entdecken, welche Rolle einzelne Personen da jetzt einnehmen. Das Originalpapier basiert auf einem Datensatz von einem großen MMOG und ist dementsprechend auch selbst groß. Jetzt haben wir versucht, den Datensatz zu kriegen, aber Forscher haben uns dann natürlich an die Firma verwiesen, die das Spiel halt macht, und die haben sich da nicht gerührt. Ja. Es gibt aber in dem Papier noch einen zweiten Datensatz, den die heranziehen, und das ist ein Datensatz, der von den kanadischen Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung gestellt wurde, und zwar ein Beziehungsnetzwerk von Drogenhändlern, und dieser Datensatz heißt halt Caviar, und was die in dem Papier tun, ist ihre Erkenntnisse über Gold Farming, und da haben sie sozusagen nur semi-gelabelte Daten, dann auch zu überprüfen anhand dieses anderen Datensatzes. Und die Schlussweise, die dann im Paper eingenommen wird, ist die, dass wenn wir jetzt gewisse Heuristiken proklamieren hier, dass die sowohl auf diesen MMOG Social Networks funktionieren, als auch eben für diese organisierte Kriminalität. Also sozusagen eine Verifikation. Und wir wollen halt aus Gründen, weil wir den anderen Datensatz nicht haben, eigentlich nur auf diesem Datensatz operieren. Der ist hat halt den großen Vorteil, dass er relativ klein ist. Das heißt, wir brauchen uns um die Performance unserer Implementierung von den SNA-Elementen, also Zentralitäten zum Beispiel, keine so großen Gedanken zu machen. Ja. Dieser Datensatz liegt in Form von einer Adjazenzliste vor. Das Format ist in der Aufgabenbeschreibung auch genau beschrieben. Ist eigentlich total simpel. Also man kann es leicht einlesen. Ja. Und jetzt, was sind das für Kenngrößen, die da eine Rolle spielen. Also zum einen werden im Paper verschiedene Arten von Zentralitäten, also Degree, Closeness und Shortest Path Betweenness benutzt. Und zum anderen sind es Kenngrößen bezüglich der Degree-Verteilung und der Assoziation der Degree-Verteilung einzelner Knoten. Also Stichwort ist hier, welches Mixing-Verhalten die haben. Da kommen wir noch in der Vorlesung drauf. Aber das ist auch so relativ simpel zu verstehen. Ja? Was wäre jetzt an ein Beispiel? Ja? Also was man in Social Networks ganz häufig hat, sind Power-Law-Verteilungen im Grad, ja, im Grad der Knoten. Was ist ein Power-Law? Mal schauen, ob wir noch Kreide haben. Ja, hat der Gro gestern besorgt, sehr hübsch. Gut, also Power-Law ist ganz simpel. Sie haben also sozusagen hier unten mögliche Grade. Also wie viel zu wie vielen anderen Knoten ist ein Knoten adjazent. Und dann haben Sie hier halt sozusagen die Zahl, wie oft das der Fall ist im Netzwerk. Ja? Nennen wir diese Zahl mal x. Und dann ist x proportional zu k hoch minus Alpha. Also man hat halt so eine Verteilung. Das heißt, es gibt typischerweise relativ viele Knoten, die wenige Nachbarn haben und relativ wenige Knoten, die auch sehr viele Nachbarn haben. Diese Verteilung hier ist, sagen wir mal, da spricht man auch davon, dass die sozusagen so ein Longtail hat. Es gibt noch andere Varianten davon, aber der reine algebraische Abfall, also die Frage, wie schnell diese Kurve gegen Null konvergiert, ist jetzt hier bei so einem Power Law nicht so schnell wie zum Beispiel bei einem exponentiellen Abfall. Ja? Und die Frage ist halt, inwiefern das realistisch ist. Ich meine, es gibt sicher Personen, Stichwort Justin Bieber, die halt, was weiß ich, in sozialen Netzwerken Millionen von Freunden haben oder Hunderttausende. Aber es gibt natürlich natürliche Grenzen. Ja? Wir haben mal davon gesprochen, also weiß nicht, wie viele Facebook-Freunde Sie im Durchschnitt haben, keine Ahnung, meine Erfahrung ist 100, 200, 300, das ist realistisch. Leute, die wesentlich mehr haben, das sind halt Sonderfälle. Und das heißt, realistische Gradverteilungen in Social Networks haben halt hier noch einen etwas größeren Abfall. Das heißt, sie sind nicht gleich so Power Law verteilt. Ja? Das ist erstmal eine Geschichte. Die Frage ist aber insbesondere, wie verhält es sich mit dem Verhältnis des eigenen Grads zum Grad derjenigen Knoten, zu denen ich adjazent bin. Ja? Und dieses Power Law entsteht als Mechanismus durch etwas, das nennt sich Preferential Attachment. Ja? Das heißt also, typischerweise werden die Reichen immer reicher, ja? Oder reiche Leute assoziieren sich gerne auch wieder mit reichen Leuten. Ja? In Graden heißt es, Menschen, die viele Freunde haben, werden sich bevorzugt mit Leuten assoziieren, die auch ihrerseits wieder viele Freunde haben. Und dann entstehen so Mechanismen, die hier zu Power Laws führen. Jetzt ist es aber so, dass jetzt in diesen Goldfarmer- oder Verbrechernetzwerken dieses Mixing-Verhalten nicht so ganz realisiert ist. Ja? Das heißt, die Leute, die sozusagen diese virtuellen Güter heranzüchten durch Spielverhalten, die stehen ihrerseits nur mit wenigen anderen in Kontakt. Ja? Und diese Mittelsmänner-Leute, die haben aber ihrerseits wieder zu vielen anderen Personen Kontakt. Also das ist jetzt ein Beispiel, wie das sein könnte. In dem Paper ist es, sagen wir mal, auch zum Teil ein bisschen anders. Nur halt hier als Beispiel. Ja. Und wiederum, die Leute, die kaufen, die haben könnten zum Beispiel zu einer mittleren Zahl von anderen Käufern Kontakt haben. Also das ist jetzt hier nur ein Beispiel. Das muss jetzt in diesen Gold Farmer Networks nicht unbedingt genau so sein. Ja? Und im Paper wird das eben auch relativ feingranular diskutiert. Ja? Und es gibt jetzt zum Beispiel auch ein aus einem Newman Paper zitiertes Maß für die für die Assoziativität, was wir auch in der Vorlesung noch besprechen werden, was Sie hier auch nutzen können. Ja? Also man wird viel mit solchen Plots argumentieren und man wird entsprechende Kenngrößen, wie wir sie hatten, also speziell jetzt Zentralitäten, benutzen, um Goldfarmer zu identifizieren. Ja? Und die Diskussion ist halt relativ feingranular, die in dem Paper geführt wird. Man muss sich da so ein bisschen reinfuchsen. Ja. Eine andere Geschichte ist natürlich, wenn Sie das Paper jetzt lesen, dann werden natürlich in dem Paper typische statistische Kenngrößen verwandt. Also es wird die Rede sein von signifikanten Größen im Sinne von Hypothesentests und die Leute nehmen halt zum Beispiel Techniken her wie logistische Regression. Ja, in dem Fall logistische Regression mit mehr als zwei Klassen. Und da ist jetzt halt auch die Aufgabe, sich einen Überblick zu verschaffen, was das ist. Ja, das heißt, wenn Sie ein Paper lesen, wird es typischerweise immer so sein, dass die Leute Techniken, statistische Details und so weiter verwenden, die man nicht so kennt. Ja. Und es ist natürlich so, dass man dann hingehen kann und sagen kann, okay, ich muss das Paper verstehen, also lese ich mir jetzt erstmal ein 500-Seiten-Buch über Statistik durch. Das ist jetzt nicht so zielführend eigentlich, ja, weil man braucht halt entsprechend lang. Was man machen kann, ist halt mit Wikipedia und anderen Quellen versuchen zu operieren, um sich schnell einen Überblick zu verschaffen, was jetzt zum Beispiel ein Z-Score ist oder eine logistische Regression. Ja? Dabei kommt es auch nicht so auf die Details an. Es reicht zum Beispiel eben bei logistischer Regression zu verstehen, dass es sich hier um ein Klassifikationsverfahren handelt und dass man grob so eine Idee hat, wie das funktioniert. Wenn man so sozusagen als Gruppe dafür jetzt keine Zeit hat, dann kann man sich auch dafür entscheiden, die simpleren Methoden, die man eben auch aus der Vorlesung direkt kennt, zu verwenden. Ja? Also da muss man sich so ein bisschen reinwursteln. Das ist ein Prozess, der erstmal frustrierend sein kann, aber das ist genau das, was wir wollen. Denn das ist auch genau die Situation, mit der Sie später immer wieder konfrontiert sein werden. Also ein Papier, eine Quelle, wo man sozusagen bezüglich vieler Dinge ein gesundes Halbwissen hat, aber doch irgendwie damit schnell operieren muss. Ja? Und es geht im Prinzip genau um diese Frustration. Deswegen ist auch nicht das Ziel, jetzt hier in der Veranstaltung alle diese Dinge zu erklären. Ja, weil das wäre ja genau wieder logisch nicht das, was wir wollen, sondern dass sich auseinandersetzen mit Dingen, die man erstmal grob nur versteht, um dann sich in die Zusammenhänge reinzuwühlen. Das ist was, was halt bei dem Lesen von wissenschaftlichen Veröffentlichungen halt eher die Regel als die Ausnahme ist. Und je erfahrener man wird, umso mehr versteht man natürlich im Sinne von, man hat halt dieses Repertoire an Methoden, was die Leute verwenden, wird halt, was man da kennt, wird halt immer größer. Ja? Was wollen wir von Ihnen haben? Wir wollen im Prinzip für Teilaufgabe 1 nur eine kurze schriftliche Ausarbeitung und die soll nur die Plots enthalten, auf die Sie sich argumentativ stützen. Also zum Beispiel solche Plots von Gradverteilungen oder relativen Gradverteilungen oder Differenzen von Gradverteilungen zwischen einem Knoten und seinen Nachbarn. Und dann natürlich eine Argumentation, wer welche Rolle in dem Caviar-Network einnimmt. Ja? Und das soll nur ja auf einer halben bis dreiviertel Seite, maximal eine DIN A4-Seite sein, wo Sie diese Plots interpretieren im Sinne dieses Papiers. Ja? Und was wir hier haben, wir haben jetzt keinen Code zur Verfügung gestellt. Und das Ziel ist es, jetzt auch keine eigene kohärente Implementierung von allem im Sinne von Aufgabe 2 etwa zu machen, sondern Sie sollen diese Kenngrößen schon entweder selbst in Java implementieren oder aber, das wäre unser Ratschlag, mit Hilfe von Frameworks, die es im Web gibt zur Graphenanalyse, einfach nutzen. Ja? Also Jung zum Beispiel ist ein ganz bekanntes Graphen-Tools-Sammlungs-Ding. Ja? Und das ist auch in Java geschrieben. Da gibt es zum Beispiel Vorimplementierungen von Shortest Path Betweenness, von Closeness und so weiter. Ja? Das heißt also jetzt einfach nur die Formeln aus der Vorlesung irgendwie in Java zu hacken, das wäre ja auch ein bisschen dröge. Jetzt werden Sie nicht alles finden. Ja? Und es wird manche Dinge geben, die man halt doch selbst mal schnell in Formeln implementieren soll, muss. Sie können gerne auch MATLAB nehmen, ja, wenn Sie das wollen, denn MATLAB ist ja inzwischen auch als freie Lizenz da und sollte auch von den Tutoren evaluierbar sein. Ja. Also die Botschaft ist, nehmen Sie her, was Sie im Netz an Implementierungen finden und wir würden Ihnen halt Jung oder Gephi, das ist ein anderes Tool, was eher Richtung Graph-Visualisierung auch ausgerichtet ist, empfehlen. Ja. Also es geht nicht um stumpfen Fleiß, sondern es geht eher darum, sich mit den Ideen des Papers auseinanderzusetzen und dann selber die Sachen nachzurechnen mit dem, was Sie im Netz finden und oder eigenen Implementierungen. Und die Plots dafür, meine, Sie haben möglicherweise schon mal Dinge geplottet. Da gibt es natürlich auch eine ganze Menge von Frameworks. Also MATLAB stellt eine sehr umfangreiche Plotting-Umgebung zur Verfügung. R, also dieses Statistik-Paket-Framework, stellt es auch zur Verfügung. GNUplot ist eine Möglichkeit. Und in Java selbst gibt es auch natürlich Frameworks, um solche Plots zu erstellen. Ja? Also das ist auch wieder ein Ding, nutzen Sie, was da ist. Das macht Ihnen die Sache leichter. Gut, Teilaufgabe 2, virales Marketing, habe ich ja schon gesagt. Viral bezeichnet hier also den Umstand, dass Sie bestimmte Marketingaktionen an gezielte Personen in einem Netzwerk ausrichten und die sozusagen involvieren, indem sie ihnen Samples, Proben oder sonst was schicken und dann darauf vertrauen, dass diese Personen dann durch Weitergabe von Empfehlungen an Freunde ihr Produkt bekannt machen. Und dabei nutzt man natürlich einen Effekt, dass es sozusagen innerhalb von Gruppen eine sozialnormative Stimmung oder einen sozialnormativen Effekt gibt. Und das machen ja gerade Firmen, die Lifestyle-Produkte vertreiben, ganz häufig. Ja. Also im E-Gitarrenbereich zum Beispiel gibt es ja das klassische Endorsement, was vielleicht nicht im engeren Sinne viral ist, aber wo halt bekannte Rockstars halt von Gitarrenfirmen das Zeug zur Verfügung gestellt werden und dann klar ist, dass der die Gitarre spielt oder den Verstärker. Das gleiche finden Sie auch mit Skateboards oder anderen Dingen, die sehr integral Lifestyle-orientiert sind. In diesen Bereichen ist das Virale auch noch wesentlich deutlicher. Ich meine, der Rockstar selber hat ja jetzt nicht in dem Sinne Freunde, denen er das jetzt wirklich verbal kommuniziert. Also in dem Sinne ist es eher klassisches Marketing. Und es geht halt dann noch mehr Richtung viral. Und das ist das, was wir wollen. Und wie soll das Ganze jetzt ablaufen? Die sollen diese virale Ausbreitung von Informationen oder auch die virale Wirkung von solchen Marketingmaßnahmen simulieren. Und wir haben Ihnen dazu ein reales soziales Netzwerk zur Verfügung gestellt. Das hat 1 Million Knoten, ist also bereits nicht trivial groß und ungefähr 11 Millionen Kanten. Und in diesem sozialen Netzwerk soll jetzt Folgendes gemacht werden. Also wir nehmen an, es gibt eine Firma, Brand X, ja, die eine Software herstellt und sie möchte natürlich diese Software an möglichst viele Personen verkaufen und sie stellt gezielt bestimmten Personen diese Software zur Verfügung. Und diese Personen wiederum informieren ihre Freunde, wie gesagt, und die haben dann auch wieder eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie das Produkt kaufen. Anders gesagt, wir wollen es so implementieren, dass eine Person, die Software hat und gekauft hat, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auswürfelt, wen sie anspricht. Ja, und dass diese Person, das nehmen wir an, kauft die Software dann auch. Das heißt, wir haben sozusagen beide Wahrscheinlichkeiten so ein bisschen integriert. Ja. Das heißt, normalerweise würden Sie ja mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Leute ansprechen und die wiederum kaufen die Software auch nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Das haben wir im Prinzip hier zusammengezogen. Ja. Und natürlich hat man hier Kosten. Wir nehmen also an, dass das Ansprechen einer Person was kostet. Und das ist ja auch typisch für diese Mini-Endorsements sozusagen. Wenn Sie also jemand haben, der viele Freunde hat, dann ist der in einer gewissen Weise teuer anzusprechen. Ja? Nehmen wir mal an, Sie müssten, und das wollen wir auch annehmen, Sie müssten dem halt Prämien zahlen. Dann wird es natürlich so sein, wenn Sie das Rockstar-Beispiel nochmal nehmen, je größer der Star, also je mehr Platten der verkauft, desto mehr Geld will er von Ihnen dafür, dass die Gitarre von ihm gespielt wird. Wir wollen also dann annehmen, dass die Kosten proportional zum Grad des Knotens sind. Ja? Also je mehr Freunde, desto teurer ist das, denjenigen anzusprechen mit der Software und ihm dann die Demo-Version geben. Und Sie haben also ein Kapital, Sie haben Kosten und Sie kriegen vom Verkauf der Software natürlich wieder Gewinn rein, ja, oder Umsatz, der dann sich in Gewinn niederschlägt. Und das Ziel ist schlichtweg, den Gewinn zu maximieren. Und da sollen Sie halt gegen andere Gruppen antreten. Das heißt, wir schauen uns nachher an, was waren die beste Gruppe oder die besten Gruppen, die das Ganze machen. Ja. Wie diese Wahrscheinlichkeiten genau beschaffen sind, also welche Mechanismen wir vorgeben und wie diese Sachen dann ablaufen sollen, ist auf dem Aufgabenblatt beschrieben. Also im Wesentlichen ist das auch wieder probabilistisch. Das heißt, man hat eigentlich fast nur Bernoulli Verteilung und Bernoulli-Experimente, also quasi Münzwürfe. Ja? Bernoulli-Verteilung hat ja gerade mal zwei Ausgänge sozusagen, halt Kopf oder Zahl oder 1 oder 0 und ist im Wesentlichen durch eine einzige Wahrscheinlichkeit charakterisiert. Also die Wahrscheinlichkeit, dass bei einer Münze Kopf kommt, ist halt P. Nehmen wir mal an, die Münze wäre irgendwie auch gebiased. Dann ist natürlich klar, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Zahl kommt, gerade 1 minus diese Wahrscheinlichkeit ist. Ja, das ist Bernoulli-Verteilung. Das ist sozusagen das Simpelste, was man sich denken kann. Und das ist eigentlich alles, was wir hier wissen müssen, also ganz intuitiv. Und wie gesagt, da der Graph groß ist, muss man die Strategien effizient implementieren oder anders gesagt, nicht nur die Strategien, sondern vor allen Dingen die Implementierung dieser Mechanismen, die wir vorgeben, die muss natürlich geschickt gemacht sein, dass sie halt nicht so lange Rechenzeiten haben. Ja, und die Strategien, die Sie dann ausprobieren können, je mehr oder je effizienter Ihre Implementierung ist, umso mehr und einfacher können Sie natürlich verschiedene Strategien ausprobieren sozusagen. Ja? Und das ist eben auch sozusagen ein Lernziel, dass Sie lernen, durchaus probieren lernen, wie man mit größeren Graphen dann tatsächlich auch effizient umgeht. Ja? Und um es nochmal zu sagen, also die Abläufe, wie sich diese Ausbreitung darstellt, die geben wir vor und Sie haben im Prinzip als einzigen Freiheitsgrad die Strategiewahl, welche Knoten sie am Anfang ansprechen. Ja? Und der Rest ist dann ein probabilistischer Ablauf gegeben, wie wir ihn sozusagen spezifiziert haben. Jetzt kann man sich überlegen, welche Knoten spreche ich an? Ich meine, triviale Strategie wird natürlich, würde sein, ich spreche die Knoten an, die einfach den höchsten Grad haben. Aber die kosten natürlich auch am meisten. Ja? Also wenn ich jetzt E-Gitarrenhersteller bin, und dann kann ich natürlich die ganzen Super Guitar Heroes verpflichten, aber dann bin ich schnell pleite, weil die halt Millionen dafür verlangen. Möglicherweise lohnt sich das, weil auch dann sehr viele Leute das kaufen in der Folge. Möglicherweise lohnt sich es aber auch, Knoten auszuwählen, die eher so einen mittleren Grad haben. Ja, da habe ich mittlere Kosten, aber dementsprechend natürlich auch weniger Leute, die sich von denen beeinflussen lassen. Das ist jetzt eine interessante Frage. Was wähle ich hier für eine Strategie? Ja? Auch hier können Sie im Prinzip wieder verschiedene Zentralitätsmaße benutzen, die wir kennengelernt haben und damit versuchen auch ein bisschen rumzuspielen. Die Implementierung haben Sie ja im Wesentlichen schon von der anderen Aufgabe, muss halt sehen, wie man dann Jung und Gefi und so weiter in die Simulation einbindet oder man implementiert halt bestimmte Zentralitätsmaße schnell selbst, wenn man die benutzen möchte. Ja, das wäre halt dann sozusagen auch wieder Ihnen überlassen. Gut, ja, hier ist es nochmal beschrieben, im Wesentlichen das, was ich schon gesagt habe. Ja. Okay, gut. Was noch wichtig ist, ist, dass dieser Mechanismus, nachdem wir diese Verbreitung haben wollen, jetzt nicht sozusagen wie bei einer breiten Suche oder bei einer tiefen Suche ist, sondern parallele Breiten- und Tiefensuche, wenn man das so nennen will, oder eine Variante davon, ja, parallele Breitensuche in dem Fall. Das heißt also, Sie haben einen Knoten, der von Ihnen die Software erhalten hat und ausgehend von diesem Knoten wird die gesamte Nachbarschaft in einem Schritt quasi abgearbeitet und das auch parallel für alle Knoten, die zum Zeitpunkt T die Software halt auch haben. Ja. Das heißt, das ist eben zu beachten, dass Sie da diese Parallelität haben und nicht iterativ die Geschichte betreiben oder nur iterativ. Ja? Und auch dieser Datensatz, dieser große, den gibt es wieder als Adjazenzliste, den man, das ist praktisch das genau gleiche Format wie, in wie der Caviar-Datensatz und den kann man dann entsprechend einlesen. Was Sie abliefern sollen, ist die Implementierung Ihres Simulationscodes. Ja? Und das stimmt natürlich hier nicht mehr, nicht als gezipptes Projekt, das müssen wir noch ändern, sondern wiederum eingecheckt in Git. Ja? Genau wie die ersten beiden Aufgaben auch. Und was wir auch noch möchten, ist wiederum eine ganz kurze, also maximal eine Seite Ausarbeitung, wo Sie Ihre Strategie beschreiben und wo Sie die Plots der Kapitalentwicklung aus der Simulation darstellen. Also auch wieder dasselbe wie in Aufgabe 1, nur zusätzlich bitte hier noch die Implementierung. Ja? Und wir wollen genau 100.000 Iterationsschritte in der von uns auf dem Aufgabenblatt spezifizierten Weise. Und natürlich ist klar, wenn man sowas simuliert, dann ist es ja probabilistisch jetzt in unserem Fall. Das heißt, wir müssen solche Durchläufe halt auch mehrfach machen, um sozusagen im Durchschnitt sagen zu können, wie gut das performt. Und was wir hier wollen, sind 100 Simulationsruns pro Strategie. Ja, das ist hinreichend viel, um sozusagen Spezialeffekte, die halt mal entstehen, so ein bisschen statistisch auszubügeln. Ja. Gut. Ja, im Wesentlichen war es das. Gibt es Fragen zu diesem Aufgabenblatt? Oder Anmerkungen oder Wünsche? Also was wir hochladen werden, sind halt die entsprechenden Papers. Die haben wir auf dem Aufgabenblatt angegeben. Das ist jetzt ein Paper zu diesem Gold Farming Ding. Das ist von der SocialCom von 2010. Und zu dem viralen Marketing gibt es auch zwei Paper. Wer da also jetzt tiefer reinlesen möchte, kann sich diese Paper sozusagen auch anschauen. Im Wesentlichen sollten aber alle Infos auf dem Aufgabenblatt sein. Und eine mögliche Strategie wäre jetzt zum Beispiel, sich auch in der Gruppe aufzuteilen. Drei Leute machen die erste Teilaufgabe, drei Leute die zweite Teilaufgabe. Das kann man also durchaus machen. Ja. Und ideal wäre es natürlich, wenn jeder an jeder Teilaufgabe auch mitarbeitet. Aber in dem Fall eine Aufteilung ist, denke ich mal, auch eine mögliche Strategie. Ja. Gut. Noch irgendwelche Fragen? Also falls, sicherlich werden Fragen auftauchen. Ja, also Sie können jetzt natürlich sagen, ja schön, nee, habe ich kapiert, Paper lesen, nachmachen, simulieren. Aber die vielleicht liegen die Schwierigkeiten dann doch im Detail. Ja, also wenn Sie dann zu dem Gold Farmer Papier Fragen haben sollten, können Sie die natürlich A im Forum stellen und B auch mir nach der Vorlesung. Ja, das heißt, wir können jedes Mal nach der Vorlesung dann diskutieren. Das wird sich ja jetzt im Laufe der nächsten Wochen erst einstellen, wenn Sie überhaupt mal anfangen, die Aufgabe zu machen. Wie gesagt, gewisse theoretische Details machen wir noch in der Vorlesung. Ich hoffe, dass die alle geklärt sind, wenn sie dann wirklich in der heißen Phase sind. Ja? Also möglicherweise kann man die Simulation auch vorziehen und das Social Network Analysis Zeugs dann später, je nachdem, wie Sie es machen möchten. Ja? Habe ich noch was vergessen? Nö. Gut. Also wenn dann keine direkten Fragen mehr sind, würden wir dann heute Schluss machen und dann sehen wir uns in der Vorlesung am Dienstag wieder. Okay? Also dann schöne Restwoche.